Okay. Ein Fun-Fact möchte ich noch ganz kurz reinhauen, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist. In Bahrain war ja Formel 3. Und ich möchte nur mal ganz kurz zwischenwerfen, eine sehr freudige Nachricht mit der deutschen Brille. Aktuell Zweiter im Formel 3-Standing ist Tim Tramnitz mit 30
Punkten. Das ist doch sehr schön.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit, mal wieder über etwas Formel 1 zu reden, Perke. Und zwar geht's diesmal um Saudi-Arabien. Aber das Wochenende ist vorbei. Also, Perke, es ist die Post-Weekend-Show für Jeddah. Wir haben einiges zu bereden. Wir haben einen neuen Championship-Leader, nämlich Oscar Piastri. Und wir müssen definitiv über Lando Norris reden und was unsere Erwartungen für den Rest der Saison so ein bisschen betrifft.
Auf jeden Fall. Boah, ich hab so Bock, darüber zu reden, weil an sich das Rennwochenende. Ich weiß nicht, es war nicht das Spannendste, es war jetzt aber auch gar kein langweiliges Rennwochenende, versteht mich nicht falsch. Aber dieses Rennwochenende hat so viel gebracht, worüber man jetzt reden kann. Deswegen freue ich mich einfach heute darauf, mit dir darüber zu reden. Denn ich habe viel zu erzählen, ich habe wahrscheinlich viel zu fragen, ich möchte zu vielem deine Meinung wissen. Boah, ich freue mich einfach. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Aufnahme heute. Und deswegen lass uns doch am Samstag starten, würde ich sagen, im Qualifying. Und zwar Lando Norris, das zweite Qualifying in Folge, das er in den Sand setzt, würde ich mal sagen. Dieses Mal war es P10, weil er in Q3 das Auto in die Wand setzt. Das war ein normaler Curb, auf dem er dann geritten ist, sag ich mal, Kontrolle übers Auto verloren hat, dann einfach in die Wand geknallt ist. Normaler Fehler, der immer mal wieder in Jeddah passiert, der vielen passiert in Jeddah. Es darf dir halt nicht passieren, wenn du Weltmeister werden möchtest, aber ich sag mal, ist ein normaler Fehler, den man in Jeddah macht, den haben schon viele gemacht, vor Lando Norris, den werden auch immer noch viele machen nach Lando Norris, die Fehler werden wir immer sehen, ist halt nur bitter, dass es dir halt passiert in dem Jahr, wo du um die WM fährst, da darf dir eigentlich kein richtiger Fehler passieren. Gott sei Dank ist es in Jeddah passiert, weil das ist am Ende eine Strecke, wo du überholen kannst, aber sollte trotzdem nicht passieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben ja oft schon drüber geredet, ist Lando Norris wirklich bereit für den Titel oder macht er noch zu viele Fehler? Und das ist jetzt wieder ein Ding, schon wieder ein Fehler gemacht, zweites Rennwochenende in Folge kein gutes Qualifying gehabt, kann man so sagen. Sein Teamkollege, Oscar Piastri, du hast es angesprochen, ist jetzt WM-Führender, wieder ein fehlerfreies Rennwochenende gefahren. Oscar Piastri hat das dritte Rennen jetzt gewonnen, diese Saison von 5 Rennen, die wir hatten. Lando Norris noch eins und Max Verstappen noch ein Rennen. Da muss man sich fragen, ist Oscar Piastri zurzeit der konstantere Fahrer von beiden?
Ja, und das ist, glaube ich, die Frage und die Moral der heutigen Aufnahme. Es wird so ein bisschen spannend, denke ich mal, über die nächsten paar Rennen, weil Norris war dieses Wochenende an sich schnell. Er hatte Pace, er hat es auch gezeigt dann im Rennen, er war gut, er war teilweise sogar besser als Piastri und historisch betrachtet war Piastri der bessere McLaren im letzten Jahr zum Beispiel. Aber für mich hat Piastri aktuell einfach so eine unfassbare Konstanz und Aura, die der Mann ausstrahlt. Diese Gelassenheit à la Kimi Räikkönen, aber dann gematcht mit dieser Abgezocktheit, die man so von wirklich Champions erwartet, von einem Hamilton, von einem Verstappen, dass er einfach da ist. Er macht keinen Fehler, ne? Aktuell. Es passt einfach, was er macht. Und genau das ist es, was es braucht, um halt eben die Championship-Führung zu übernehmen und dann halt auch weiterhin zu halten. Für mich, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend gucke, war zum Beispiel ein kritischer Moment, oder dachte ich vielleicht, was ein kritischer Moment für Piastri sein kann, Australien. Als der Mann von P2 dann auf einmal diesen Fehler macht und Norris direkt im ersten Rennen schon einen großen Abstand zu Piastri hatte, da dachte ich mir schon so, oh, das ist natürlich jetzt schon echt nicht gut. Du liegst jetzt schon ordentlich paar Punkte hinter deinem Teammate und ihr wollt beide um den Titel dieses Jahr kämpfen. Das ist so eine Sache, wo ich mir dachte, wenn Norris, der ja echt abgezockt gewirkt hat, dann einfach keine Fehler macht, dann ist das auch eine Lücke, die musst du erstmal aufholen von, ich sag jetzt mal grob 15 Punkten oder so. Aber diese Lücke ist nicht eingeholt worden, die ist überholt worden. Jetzt ist nämlich Piastri über 10 Punkte vorne auf einmal nach 5 Rennen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Vor allem das Momentum ist definitiv jetzt bei Oscar.
Auf jeden Fall. Und Piastri, du hast es gesagt, gibt mir auch diese komplett abgezockten Vibes einfach. Man hat ja immer gesagt, er ist so emotionslos, immer in seinen Team-Radios. Und genau das behält er bei. Er weiß, er ist in einem WM-Kampf oder er wird in einem WM-Kampf sein dieses Jahr. Und er gibt immer noch diese abgezockten Vibes. Auch Kurve 1 zum Beispiel jetzt in Jeddah. Darüber reden wir sicher gleich nochmal, aber ich möchte es nur schon mal anschneiden. Das war Championship-like. So fährst du, wenn du Weltmeister wirst. So abgezockt, so auch aggressiv, aber irgendwie noch in den Regeln. Genauso hat es ein Max Verstappen gemacht, um Weltmeister zu werden. Genauso hat es ein Lewis Hamilton gemacht, um Weltmeister zu werden. So hat es ein Vettel gemacht, um Weltmeister zu werden. Einfach abgezockt, den Gegner verhungern lassen, dem Gegner keine Chance geben, irgendwas zu machen. Und so dann die Ergebnisse ziehen einfach. Und das hat Oscar Piastri in Kurve 1 gezeigt. Oscar Piastri war dann lange im Rennen noch hinter Verstappen, hat da keine Fehler gemacht, ist einfach dran geblieben, weil er wusste, Verstappen hat diese Strafe. Und als er dann vor Verstappen war, keine Fehler gemacht, die Lücke mehr oder weniger kontrolliert. Auf einer Strecke, wo man sagen muss, jeder Fehler wird eiskalt bestraft. Das hat man ja, wie wir schon gesagt haben, bei Norris im Qualifying gesehen. Jeder kleinste Fehler wird sofort bestraft, wenn die Wände so nah an dir sind. Und er ist das so cool zu Ende gefahren, hat das Rennen gewonnen. Also, das ist abgezockt pur. Und also, es wird nicht die ganze, auch Oscar Piastri wird seine Fehler machen. Auch Oscar Piastri, gerade wenn du auf den ersten WM-Titel zufährst, dann wirst du Fehler machen. Das geht nicht spurlos an dir vorbei, egal wie emotionslos du nach außen wirkst. Und da wird auch Lando Norris mal wieder das Momentum auf seine Seite reißen. Es kann auch Phasen geben, wo ein Max Verstappen Momentum auf seine Seite reißen kann. Es wird keine Saison, wo Oscar Piastri die ganze Saison jetzt dominieren wird oder kontrollieren wird. Das wird immer wieder Swings in jede Seite geben. Mal, wie gesagt, Piastri, mal Norris, mal Verstappen, mal, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein George Russell. Also er wird nicht Weltmeister, aber vielleicht gibt es auch mal Swings in eine Richtung von George Russell, wer weiß. Vielleicht gibt es Swings in eine Ferrari-Richtung. Weiß niemand bis jetzt. Also es wird ein Auf und Ab. Jetzt gerade ist Oscar Piastri der Konstantere. Ich würde sagen, was die reine Pace angeht, ist Norris immer noch der Schnellere. Ich glaube, das wird sich in diesem Jahr auch nicht groß ändern. Aber Piastri macht halt weniger Fehler. Und am Ende ist es die Konstanz, die dich zu Titeln trägt und nicht die reine Pace.
Ich meine, das hat man an Lewis Hamilton, finde ich, immer am besten gesehen. Hamilton war für mich nie ein Verstappen oder teilweise auch ein Vettel, ein junger Vettel zum Beispiel, der einfach überall aggressiv versucht hat, seinen Weg sich frei zu bahnen. Sondern Hamilton war für mich immer ein Fahrer, der ist unfassbar schlau gefahren. Der ist einfach immer taktisch gefahren. Du hast Hamilton selten für einen richtig riskanten Divebomb irgendwo gehen sehen, sondern du hast immer gesehen, Hamilton wusste ganz genau, ey, ich bleib jetzt lieber noch 2 Runden hinten dran und geh dann safe und sicher an ihm vorbei, anstatt hier jetzt mit Krampf unbedingt in dieser Runde vorbei zu müssen. Das ist gerade auch das, wie du gesagt hast, was so ein Champion eben ausmacht. Es ist einfach das Wissen, okay, ich darf nicht nur mich von meinen Emotionen leiten lassen und vom Gefühl, sondern ich muss auch wirklich mitdenken und taktisch fahren. Und das hat mir an einer Stelle zum Beispiel bei Norris dieses Wochenende auch richtig gefehlt. Man hat es nämlich gesehen, ich glaube, es war mit Sir Lewis Hamilton sogar.
Jawohl, war mit
als ihm. Die beiden ihr kleines DRS-Spiel, die Start-Ziel-Gerade und in Sektor 3 hatten. Da ist Norris hinten rangefahren, ist vorbei, vor der letzten Kurve. Und dann hatte Hamilton die Backstraight, also die Start-Ziel-Gerade, wieder DRS und ist vorbeigefahren. Und dann auf der nächsten Runde hatte ich mir so gedacht, naja gut, jetzt wird der Norris gecheckt haben, dass er möglichst beim DRS-Auslöser noch dahinter sein muss. Dann geht Hamilton aber so à la 2021 wie mit Verstappen so auf einmal richtig hart in die Bremse. Und Norris fährt wieder vorbei. Und ich denke mir, Alter, diesen Fehler hast du gerade gemacht. Das kostet dir am Ende des Tages noch eine weitere Runde vom Rennen. Und diese Runde, die das gekostet hat, das haben wir ja gesehen, die hat am Ende nämlich bei Charles Leclerc dann gefehlt.
Ja, so sieht's, da habe ich mir auch gedacht, ey, bist du blöd, dass du zweimal auf das Gleiche reinfällst. Wenn du eine Runde darauf reinfällst oder wenn das eine Runde passiert, sage ich, ja, okay, weißt das nächste Runde. Aber wie blöd musst du sein, da aufs Gleiche zweimal reinzufallen? In der dritten Runde hat es ja dann doch geschafft, vorbeizugehen. Aber das, wie du gesagt hast, ist eine Runde zu viel. Am Ende, wer weiß, was es noch mit Leclerc gewesen wäre. Am Ende war es jetzt eine Sekunde Rückstand auf Charles Leclerc, die er hatte bei Zieleinfahrt. Bei der Pace von Lando Norris kann ich mir sogar vorstellen, dass er Leclerc wirklich noch bekommen hätte. Und dann wären es halt wieder 3 Punkte mehr, die er gehabt hätte. Und das wäre wichtig gewesen. Am Ende der Saison zählt jeder einzelne Punkt. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, Lando Norris, der weiß, dass das nicht alles perfekt läuft gerade, aber der ist auch irgendwo noch cool genug und gut genug, um das alles nicht zu nah gerade an sich rankommen zu lassen, weil das ist noch der Anfang der Saison. Und er hat schon letztes Jahr erlebt, wo er zumindest auf dem Papier relativ lang in dem WM-Kampf war und sich selbst lang in den WM-Kampf geredet hat, auf jeden Fall. Deswegen, er hat ein bisschen Erfahrung auch, wie es ist, hinterher zu hinken. Deswegen wird er sich da jetzt nicht zurücknehmen oder sich jetzt nicht fertig machen. Deswegen, was ich witzig finde, der Manager von Oscar Piastri ist ja Mark Webber. Und jetzt hat sich öffentlich Sebastian Vettel mal kurz geäußert und Lando Norris den Rücken gestärkt. Das finde ich so gut. Es gibt schon wieder, obwohl die beide nicht mehr fahren, wieder einen Webber gegen Vettel. Und zwar hat Vettel so mäßig gesagt, ja, Norris Verletzlichkeit und seine Ehrlichkeit immer und so, das ist nicht schlecht, das ist was Gutes und das wird ihm helfen und das wird ihm auch in diesem WM-Kampf helfen. Und da dachte ich mir, ach Mann, schon wieder gegen den, der jetzt Webbers Schützling ist, das fand ich ganz witzig, aber natürlich war es nicht gegen Piastri gemeint, sondern einfach positiv für Norris ausgelegt. Aber fand ich ganz witzig, wollte ich noch kurz als Anekdote hier bringen. Musste ich kurz schmunzeln, als ich das gesehen habe.
Ich glaube, ich könnte hier jetzt auch ein bisschen Hate dafür kassieren, was ich jetzt sage, von den Lando Norris-Fans. Aber das Ding ist, ich finde, du hast ja gerade gesagt, so dieses Ehrliche von Lando Norris. Ich finde, einige von den Aussagen von Lando Norris sind aber manchmal auch einfach viel zu unehrlich. Gerade jetzt so, was seine eigene Leistung auch angeht. Er redet sich immer selbst so schlecht und alles, was ja teilweise auch gar nicht zutreffend ist. Zum Beispiel jetzt auch nach Jeddah, dann im Interview gesagt, naja, das Auto war jetzt nicht das Beste, Verstappen hatte das beste Auto dieses Wochenende. Dann hat Piastri im Anschluss gleich darauf gesagt, ja, stimmt ja gar nicht, wir hatten das beste Auto. Und hat gleich diesen Kommentar von Norris, weißt du, so wieder entschärft. Und weißt du, das ist so, er sucht nicht die Schuld. Er hat in dem Moment, klar, er gibt viel oder sagt oft, dass er selbst an Dingen schuld ist. Aber das zum Beispiel, dass er nicht das beste Auto hatte, das stimmt meiner Meinung nach und Piastris Meinung nach anscheinend ja auch nicht. Weil der McLaren war für mich einfach schneller. Und das, finde ich, hat man eigentlich auch gesehen übers Wochenende hinweg.
Ja, ich hatte das ein bisschen anders im Kopf, als du es jetzt erzählt hast. Und zwar hatte ich das so im Kopf, dass Norris gesagt hat, Verstappen war einfach der schnellste Fahrer, aber nicht erwähnt hat, dass Red Bull das bessere Auto war oder dass Verstappen das schnellere Auto hatte. Und dann wurde es von den Journalisten einfach Piastri so weitergetragen, dass Norris gesagt hätte, der Red Bull war das stärkere Auto. So hatte ich es im Kopf. Wie es stimmt, weiß ich gerade selbst nicht. Könnt ihr uns ja gerne in den Kommentaren hier bei Spotify oder irgendwo wissen lassen, wie es jetzt wirklich war. So hatte ich es jedenfalls im Kopf, dass Norris einfach gesagt hat, Verstappen war heute der schnellste Fahrer. Aber und dass ihm das so umgedreht wurde, dass dann zu Piastri gesagt wurde, ey, Norris hat gesagt, der Red Bull war schneller als der McLaren, woraufhin.
Also so kenne ich das Zitat auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, oder ich habe es im Kopf, dass das für Norris ein bisschen umgedreht wurde und er einfach gesagt hat, Verstappen war heute der schnellste Fahrer.
Ja, ich meine, gut, aber es würde ja auch wieder passen zu dem Ganzen, dass im Endeffekt dieser ganze mediale Druck, der jetzt aufgebaut wird schon wieder von den, ich sag jetzt mal, Zeitschriften, von den News-Outlets und so. Und du siehst es ja auch in den Insta-Kommentaren oder irgendwas, dass die ganzen Leute jetzt unter den Posts dann immer schreiben, naja, jetzt der echte erste Fahrer von McLaren oder naja, Lando Slowris oder so, jetzt geht dieser Shit-Talk schon wieder los und auch der Druck von den Medien und so kommt jetzt halt, weil Norris halt es jetzt, ich sag mal, die Führung, die er ja hatte, jetzt in ein paar Wochenenden gebottelt hat, mehr oder weniger. Und das wird natürlich auch mit Norris was machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wirkt sich das auf Norris aus? Kann er damit umgehen mit dem Druck? Wie wird das ablaufen? Also ich denke jetzt auch nicht, wie du, dass das jetzt eine komplette geniale Saison von Piastri wird und wir jetzt hier Friede, Freude, Eierkuchen bis zum Ende einfach nur Piastri dominieren sehen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, das wird sehr variabel, sage ich jetzt einfach mal, dass wir mal Verstappen, mal Norris, mal Piastri, mal vielleicht sogar wen anders oder irgendwen sehen. Aber ich bin auch gespannt, wie Lando Norris mit diesem ganzen Druck einfach umgehen wird, eben nämlich von den medialen Outlets und natürlich auch auf Social Media, das darfst du nicht vergessen.
Auf jeden Fall, vor allem, weil man bedenken muss, es sind beide auch immer noch junge Fahrer. Oscar Piastri ist 24 Jahre alt und jetzt kommt der Schocker, Lando Norris ist 25. Lando Norris ist gerade nur ein Jahr älter als Oscar Piastri. Also, und ist schon wie viel länger in der Formel 1? 3 Jahre länger, 4 Jahre länger, irgendwie so.
Ja.
Also,
ja.
Das sind trotzdem immer noch beides relativ junge Fahrer. Kann man, glaube ich, mit 24 und 25 immer noch sagen. Die Prime von den beiden was das Fahrerische angeht, sollte eigentlich bei beiden noch vor ihnen liegen. Deswegen bin ich da gespannt, auch mit der Zeit reift man ja. Deswegen, ich glaube, das wird für die beiden auch lehrreich sein, jetzt in dieser Situation zu sein, auch von den Medien mal mehr zu bekommen, weil ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung ist das dann doch schon, also wenn die Medien natürlich nicht übertreiben, ich will jetzt nicht sagen, die Medien sollen nur draufhauen, das ist ja auch Quatsch, aber ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung ist das für die beiden auch nicht so schlecht. Die werden beide, egal wie die Saison ausgeht, werden beide unfassbar viel aus dieser Saison mitnehmen für die nächsten Jahre, und wenn man dann nochmal ein Championship-Winning-Auto bekommt, dann bin ich gespannt. Aber erstmal sind wir ja gespannt auf dieses Jahr. Wer wird dieses Jahr Weltmeister? Weil ich würde mich noch nicht festlegen wollen zwischen Norris und Piastri. Ich meine, ich hab vor der Saison gesagt Norris. Wenn es hart auf hart kommt, würde ich immer noch Lando Norris sagen. Aber ich würde mich wirklich nicht festlegen wollen, wer es von den beiden wirklich wird.
Ja, ich glaube, gerade wenn man jetzt so rückblickend zum Anfang der Saison mal schaut, ich glaube, wir haben natürlich auch alle nicht damit gerechnet, dass Piastri wirklich von der Persönlichkeit, von der Einstellung her und allem so extrem da sein wird, wie es jetzt ist. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Piastri einfach wirklich spot on jetzt dasteht, konstante Leistungen abliefert, weil ja eben, auch wenn man das letzte Jahr betrachtet, du einen Lando Norris gegen Piastri hattest, wo Norris im Qualifying 20-4 gewonnen hat über die Saison hinweg. Das ist halt so, weißt du, da denkt man nicht so, okay, ja, jetzt könnte Piastri das noch machen oder irgendwas, jetzt ist erstmal Lando Norris dran, Piastri braucht erstmal noch ein bisschen. Aber wir haben uns ja beide wiederum auch darauf geeinigt, dass Piastri das größere Potenzial der beiden Fahrer hat. Ja. Deshalb, mal gucken. Ich bin da auf deiner Seite. Ich halte es auch weiterhin eigentlich am realistischsten, dass Lando Norris das Ding gewinnt. Aber so wie Oscar Piastri sich Stand jetzt entwickelt, von der Geschwindigkeit und der Pace her und allem, würde es mich auch echt nicht überraschen, wenn wir zur Sommerpause Oscar Piastri schon mit einem relativ großen Vorsprung vor Lando Norris sehen.
Boah, das wäre wild. Das wäre wirklich wild. So, haken wir das erstmal ab, was die generelle Pace angeht, was den WM-Kampf angeht. Noch ein kurzes Thema zu Samstag. Eine kurze Anekdote würde ich noch reinwerfen wollen, denn wir hatten in Q1 einen Rekord. Ja, Lance Stroll hat sich einen Rekord geangelt, und zwar die meisten Q1-Exits aller Zeiten. Er hat damit Kevin Magnussen abgelöst und ist jetzt alleiniger Spitzenreiter, was Q1-Exits angeht. Er wurde darauf angesprochen, er hat auch gesagt, ey, setz die beiden McLaren-Piloten 10 Jahre lang in Sauber und dann holen die den Rekord. Also er weist das ein bisschen vom Talent zurück, ist natürlich auch irgendwo richtig. Wenn du lange ein schlechtes Auto hast, dann bist du zwangsläufig oft unten dabei. Aber ich sag mal so, seine Teamkollegen haben den Rekord nicht geholt, sondern er.
Ja, das ist richtig.
Gut, ist auch abgehandelt. Auch hier muss man sagen, er ist trotzdem kein so schlechter Fahrer, wie er manchmal gemacht wird. Ich glaube, in den letzten Monaten nehmen wir Stroll auch immer mal wieder ein bisschen in Schutz, was das angeht. Aber trotzdem ein Rekord, den wahrscheinlich niemand haben will.
Ja, wird wahrscheinlich auch mit sein einziger Rekord in der Formel 1 bleiben.
Wahrscheinlich schon. Vielleicht die meisten
unverdient gerade in der Formel 1 ein Stück
noch. Wer weiß. So, ja. Jetzt kommen wir schon wieder zurück zu Verstappen und Piastri. Mensch, die beiden lassen uns nicht in Ruhe, denn es gab beim Rennstart, ich habe schon angedeutet, eine Situation, wo die beiden nebeneinander waren und am Ende Max Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Und jetzt sagen einige, ey, was soll Max Verstappen da machen? Der wurde ja rausgedrängt von Oscar Piastri, er hatte gar keinen Platz. Und wie Christian Horner drauf besteht, er war ja vorne am Apex, das war seine Kurve, was will Piastri da? Er hat sogar ein Foto ausgedrückt, Christian Horner hat ein Foto ausgedrückt, wo man sieht, dass Verstappen ja am Apex vorne war. Andere sagen, ja, Verstappen, ja, ist einfach von der Strecke gefahren, verdiente 5-Sekunden-Strafe. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich bin tatsächlich, sage ich jetzt mal, in dieser zweiten Gruppe drin. Ne? Für mich, genialer Start von Piastri, hat genau das gemacht, was er machen musste. Er ist perfekt, wirklich in die Inside rein. Er hat gut gebremst. Und für mich, Christian Horner kann sich da ausdrucken, was er will. Für mich ist das Piastris Kurve gewesen. Für mich, ich rede jetzt nicht von 50 Zentimetern, für mich war Piastri beim Apex mehr oder weniger da, wo er sein muss, damit ihm die Kurve gehört. Und es war auch sein gutes Recht, Verstappen relativ weit rüber zu drängen. Damit für mich Thema eigentlich relativ kurz und knackig. Piastri hatte das Recht der Kurve, Verstappen wollte nicht bremsen, sondern ist von der Strecke runter. 5-Sekunden-Strafe meines nach gerechtfertigt.
So, und ich bin bei der Gruppe, keine Strafe für irgendwen. Das ist die Gruppe, der ich angehöre. Denn, klar, ich habe es auch in dem Moment so gesehen, dass Piastri da schon eher vorne war. Man muss natürlich dazu sagen, dass Piastri offensichtlich später gebremst hat als Verstappen, was ja manche sagen, Verstappen hat später gebremst, hätte die Kurve nie bekommen, was ja einfach Quatsch ist. Piastri hat später gebremst, hat nochmal gelupft beim Anbremsen. Piastri wollte Verstappen rausdrängen. Er wollte die Kurve so weit außen wie möglich fahren. Und Verstappen hatte dann halt nicht so wirklich Platz. Für mich ist das keine Strafe für irgendwen, aber wenn du eine Strafe aussprechen möchtest und die dann in Richtung Verstappen geht, wo ich mich jetzt auch nicht krass gegen wehre, dann sag doch erstmal Red Bull, ey, im Idealfall lasst ihr jetzt mal oder wollt ihr Piastri vorbeilassen, dann lasst Piastri jetzt vorbei, dann hast du keine Strafe, aber das hat man ja Red Bull gar nicht angeboten. Man hat dir nicht gesagt, ey, lasst Piastri vorbei, dann ist alles fein, sondern man hat einfach die 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt und da finde ich wieder fehlende Kommunikation seitens der Stewards. Hätte man das so geregelt, wäre das, glaube ich, auch eine faire Lösung für beide gewesen, wenn man
ja gesagt gut, aber hätte, das wird ja kaum noch gemacht heutzutage. Heutzutage ist das ja mehr ein Ding der Selbstverständlichkeit, du lässt ihn durch. Das haben wir ja auch vergangenes Wochenende in Bahrain gesehen, als Lando Norris dann Lewis Hamilton durchgelassen hat. Da hat McLaren ja dann auch direkt am Funk gesagt, ey, bitte lass Lewis durch, wir wollen das Risiko einer Strafe nicht eingehen. Haben sie gemacht und dann hat Norris ja Hamilton auch wieder überholt später. Also die Möglichkeit wäre ja da gewesen für Red Bull. Man hätte es ja auch frei entscheiden können.
Aber Red Bull ist da bei sowas leider viel zu dickköpfig.
Ja, das ist richtig. Aber ich kann auch den Call von Red Bull auf der einen Seite verstehen, weil das Ding ist, mit dieser 5-Sekunden-Strafe, wenn du es einfach weiterfährst, ich glaube, Red Bull wusste vielleicht auch so ein bisschen, wo die Pace sein wird in diesem Rennen, konnten sie das natürlich einfach super nach vorne rausfahren. Und am Ende des Tages wird sich, glaube ich, jetzt Red Bull über diesen ersten oder zweiten Platz nicht ewig hinweg ärgern. Weil wenn man sich die komplette Race-Pace anguckt, denke ich trotzdem, dass Oscar Piastri noch an Verstappen vorbeigekommen wäre im Laufe des Rennens. Ich halte die Strafe persönlich für gerechtfertigt, aber Red Bull hätte ja die Option auch trotzdem offen gestanden, den Platz zurückzugeben. Und dadurch, dass sie es nicht gemacht haben, wussten sie, ey, wir sitzen die ab, die Strafe, Piastri können wir vielleicht eh nicht halten, aber Platz 2 können wir uns trotzdem eigentlich unproblematisch auch mit Strafe sichern. Ja, weil das Ding ist, wenn du dann getauscht hättest, jetzt vielleicht aus Red Bulls Perspektive, dann hast du ja das Problem, du kannst nicht vorne wegfahren und wirklich pushen, wie du willst, sondern musst ja erstmal durchlassen. Das kostet Zeit, dann kommt einer hinten ran. Im schlimmsten Fall hängt dir dann noch irgendwer im DRS hinten dran, sodass du gar nicht wirklich frei nach vorne pushen kannst und dann würde Piastri verschwinden. Also ich verstehe den Call von Red Bull schon, dass man sagt, wir nehmen lieber die 5-Sekunden-Strafe in Kauf und tauschen dafür einfach nicht.
Das ist richtig. Wahrscheinlich hätte man so oder so nicht gewonnen, sondern P2 geholt, wie ist am Ende relativ egal. Wie gesagt, ich bin da auch nicht, dass ich mich jetzt gegen die Strafe für Verstappen wehre. Ich hätte keinem eine Strafe gegeben wahrscheinlich. Das einzige Szenario, bei dem ich mich gewehrt hätte, wäre eine Strafe für Oscar Piastri.
Ja,
weil das fände ich Quatsch, wo man auch sagen muss, ja, wenn Verstappen an Piastris Stelle gewesen wäre, haben schon wieder manche gesagt, hätte der trotzdem eine Strafe bekommen, weil er hat sowas Ähnliches schon mal, ich meine, in Mexiko gemacht gegen Lando Norris und da hat er trotzdem eine Strafe bekommen dafür, dass da mal wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, wurde schon gesagt. Da kann ich nicht so sagen, war halt nicht so. So, ja. hätte Fahrradkette, war nicht so. Am Ende wurde Verstappen die Strafe gegeben. Wehre ich mich nicht gegen, haken wir das in Kurve 1 ab, gehen zum nächsten Kurve 1, Kurve 2 Unfall und der war zwischen zwei Besties. Nämlich zwischen Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Das war relativ, also am Ende waren beide raus nach dem Unfall. Die haben sich, ich wollte gerade touchiert sagen, aber touchiert wäre komplett falsch. Die haben sich nicht nur touchiert, die sind sich ordentlich ins Auto gefahren, haben sich dann beide weggedreht in die Wand. Gaslys Auto war sofort kaputt. Yuki hat es nochmal ein bisschen probiert, ging auch nicht mit dem Auto. Am Ende hat Yuki Tsunoda da einfach reingehalten, wo am Ende leider zu wenig Platz war. Dementsprechend geht er eher aufs Yukis Kappe, würde ich aber auch sagen, ist ein relativ normaler Startunfall, der einfach passiert, gerade auf so einer engen Strecke. Passiert, unglücklich für beide, weil Tsunoda auch im Qualifying gezeigt hat, dass er ein guter Red Bull-Fahrer sein kann. Ja, P8 im Qualifying geholt, Gasly P9 geholt im Qualifying in dem Alpine, auch wieder eine super Leistung. dann hauen die sich da in Kurve 1, 2 gegenseitig raus. Unglücklich, aber relativ normaler Startunfall, würde ich sagen.
Ja, jetzt natürlich müssen wir die Diskussion aufmachen, Perke. Wenn wir jetzt mal auf die blanken Ergebnisse gucken, zwischen Lawson und Tsunoda, sieht das natürlich besser für Tsunoda aus. Aber so richtig rosig ist das trotzdem noch nicht. Ne? Wenn du mal jetzt, ich sag mal, wie es in der Formel 1 am Ende des Tages halt ist, am Ende der Saison wird auf die Ergebnisse geguckt und nicht auf die Situation, was da war. Und das machen wir jetzt mal. Erstes Rennen, Verstappen Zweiter, Lawson DNF. Zweites Rennen, Verstappen Vierter, Lawson Zwölfter. Drittes Rennen, Verstappen Erster, Tsunoda Zwölfter. Viertes Rennen, Verstappen Sechster, Tsunoda Neunter. Und jetziges Rennen, Verstappen Zweiter, Tsunoda DNF.
Ja, du hast es gesagt, am Ende wird wahrscheinlich auf Ergebnisse nur geguckt, was ich immer nicht so richtig finde.
Darüber, das finde ich auch nicht, aber darum.
Klar, die Ergebnisse sehen jetzt auch nicht krass besser aus, klar. Aber trotzdem muss man sagen, wie die Ergebnisse zustande kommen, wie Tsunoda fährt, merkt man schon, dass Tsunoda in diesem Auto gerade ein Upgrade ist gegenüber Lawson. Deswegen auf dem Papier sieht es jetzt nicht unfassbar geil aus, was Tsunoda da macht. Aber ich glaube, wie er es macht, da ist man bei Red Bull schon relativ zufrieden mit ihm.
Ja, das glaube ich auch. Also du merkst, Tsunoda kommt besser klar in dem Auto als Lawson. Auch gerade, wenn man sich jetzt zum Beispiel Bahrain anguckt, Verstappen 6., Tsunoda 9. Gutes Rennen von Yuki. Noch nicht krass überzeugend. Also war jetzt noch nicht das Meisterwerk, aber gutes Ergebnis, solide. Aber jetzt halt, wenn du dann so guckst, Verstappen 1. in Japan, Tsunoda nur 12. Jetzt dann Saudi-Arabia, Verstappen 2. Tsunoda DNF. Das sind halt auch so Dinge, wo ich mir denke, okay, in 3 Rennen war er jetzt 2-mal nicht mal ansatzweise da, wo er sein soll. Und im 1 Rennen war er mehr oder weniger da, wo er erwartet wurde, gerade auch mit Verstappen 6. Er muss jetzt in den nächsten 2-3 Rennen, glaube ich, aber trotzdem schon noch mal eine Schippe drauflegen, weil das Stand jetzt einfach wahrscheinlich auch noch nicht dem Anspruch von Red Bull gerecht wird.
Wahrscheinlich nicht, aber ich bin sehr confident, dass Yuki Tsunoda es machen wird.
Bist du auch confident, dass Yuki Tsunoda nächste Saison bei Red Bull fährt?
Ich bin was das angeht, auf gar keinen Fall bin ich da confident. Stand jetzt würde ich sagen, die Quoten stehen eher für Tsunoda, dass er auch nächstes Jahr im Red Bull sitzen wird. Aber ich würde das jetzt nicht voller Selbstbewusstsein sagen, dass Yuki da auf jeden Fall sitzen wird. Dafür ist Red Bull viel zu impulsiv. Und also wenn Yuki Tsunoda jetzt jedes Rennen mit Verstappen kämpfen würde, dann sofort, ja, unterschreibt den Vertrag. Aber nee, es ist Red Bull. Am Ende kann man sich bei Red Bull, glaube ich, nie sicher sein, wer im Auto sitzt, außer an Max Verstappen.
Und auf der anderen Seite hast du einen Isaac Hadjar, der eine wirklich, wirklich starke Performance abliefert. Und wenn der so weitermacht, dann ist, glaube ich, auch Hadjar ein guter Kandidat, den man überlegen könnte, in den zweiten Red Bull-Sitz zu packen.
So sieht's aus. Wieder in den Punkten gewesen, P10, dieses Rennen. Aber auch das wäre der komplett falsche Move für Red Bull.
Natürlich, darüber brauchen wir nicht reden. Also
der nächste Move aus der Reihe, jemanden viel zu früh hochholen in Top-Team. Aber darüber müssen wir nicht reden, da sind wir ja beide, glaube ich, einer Meinung. Aber es wäre halt ein Red Bull-Move. Ich glaube aber nicht, dass passieren wird.
Das wäre ein kompletter, klassischer Red Bull-Move. Einfach die logische Entscheidung nicht zu wählen und einfach mal wieder das richtig Unattraktive zu tun. Einfach so jemanden Junges reinzusetzen, der noch nicht die Erfahrung hat. Und dann zu sagen, ach nee, wieso funktioniert denn das nicht? Wir schmeißen dich jetzt nach 3 Rennen wieder raus. Oder auf der anderen Seite ein Sergio Perez, den du 3 Jahre fahren lässt, obwohl er richtig grottig ist, und dann so sagst, nee, den kloppen wir noch nicht raus. Ja, das sind Red Bull-Entscheidungen. Die kennen wir, glaube ich, alle zur Genüge. Jetzt haben wir über Tsunoda gesprochen, jetzt haben wir über Isaac Hadjar gesprochen, jetzt haben wir über Liam Lawson und Max Verstappen gesprochen. Jetzt haben wir aber noch gar nicht, weil du hast es hier gerade schon abgehakt, jetzt haben wir hier noch gar nicht über diesen Tsunoda-Gasly-Crash tatsächlich geredet.
Ich hab gesagt, Tsunoda hat reingehalten, wo am Ende nicht genug Platz war. Und das war dann einfach ein Unfall, der auf einer engen Strecke am Start, wo alles turbulent ist, passiert.
Nehmen wir mal an, beide hätten sich gedreht und hätten das Rennen weiterfahren können. Du bist jetzt der Race Director und die Stewards in einem. Du hättest Tsunoda eine Strafe gegeben.
Ja. Wahrscheinlich schon, ja.
Okay, was für ein Maß?
Also keine riesige, 5 Sekunden, 10 Sekunden, maximal 10.
Ja, also ich denke, ich würde wahrscheinlich auch eher, na, ich denke, ich würde eher zu 10 tendieren tatsächlich, weil beide ja relativ weit oben tatsächlich dann doch gestartet sind. Und am Ende, wenn sie sich gedreht hätten, wären sie wahrscheinlich beide letzter gewesen. Ja, also ich denke, 10 Sekunden wären wahrscheinlich gerechtfertigt. Zumal es auch eine Kurve ist, wo du ja eigentlich eher weniger da unbedingt jetzt ein Rad reinhältst. Aber gut, so sei es. By the way, jetzt wo ich gerade dran denke, wo man auch kein Rad reinhält, ist zweiter Sektor in dritter Sektor, dieser Übergang, diese blinde Linkskurve, dann in die lange rechts DRS. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja.
Wo die so blind links gefühlt mit 270 durchschießen durch diese Kurve, wo Schumacher abgeflogen ist, 2022 ja, ja, oder 2021. Ja. Diese Kurve, da hat doch Oscar Piastri Lewis Hamilton rein überholt.
Geniales Überholmann.
Alter, ich habe hier gesessen mit einem Kumpel und wir haben das geguckt und ich habe auch nur gesagt, der Mann hat so Eier aus Stahl, das ist ja unfassbar, dass der in diese Kurve da reinhält. Weißt du, du kommst so damit, keine Ahnung, 300 an, diese Kurve ist blind nach links und du bist da ja wirklich immer Zentimeter an der Innenwand vorbei und dann hält der da einfach rein, weil er weiß, er muss jetzt vorbei. Aber er wartet nicht einfach so noch die Kurve ab und dann auf der DRS-Geraden vorbeizugehen. Nein, nein, er hält einfach so mit 270 in diese Kurve gefühlt da einfach rein.
Dann hast du natürlich auch mit Hamilton einen guten Gegenpart, der da mitspielt. Na, ich glaube, bei manchen anderen Fahrern hätte das schlimmer aussehen können.
So, ja, Verstappen hätte das nicht geklappt.
Bei Verstappen weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Verstappen auch geklappt hätte. Ich sag mal, wäre da vor dir ein Ocon gewesen, hätte den Move nicht angesetzt.
Ja, oder du hättest ihn halt angesetzt und wärst halt geradeaus weitergefahren.
Oder so. Aber Lewis Hamilton ist dann natürlich ein Dankbarer, weil er mitspielt und er wusste auch, ey, das ist heute gar nicht meine Konkurrenz, warum soll ich mich da groß wehren? Da war Lewis Hamilton schon ein dankbarer Gegenpart, würde ich sagen.
Aber wo wir auch gerade bei Hamilton waren, Hamilton, genau so ein Überholmanöver, wo Oscar Piastri auch richtig Eier aus Stahl hatte, war ja auch in Australien. Das war ja auch die schnellen S-Kurven im zweiten Sektor. Das war übrigens auch Lewis Hamilton, den er da überholt hat.
Ja, Piastri haut schon einige geile Überholmanöver raus. Auch ich glaube, letzte Saison war es unser Überholmanöver des Jahres. Oder mit dem Überholmanöver von Albon in Kanada war es sein Überholmanöver in Baku. Weiß nicht mehr, an wen das war. Ich glaube,
Leclerc
war es, aber die ganzen Ferraris, gegen Ferrari haut er immer auf einmal geile Überholmanöver raus.
Ja, und aber er Piastri hat so ein bisschen
guter Overtaker.
Ja, und er hat so ein bisschen Sergio Perez ersetzt, dass er so die Wins holt in den Ländern, wo Menschenrechte so ein bisschen kritisch gesehen sind.
Stimmt.
Das war ja immer so Perez-Ding, dass er immer so in Ländern gewonnen hat, die so sketchy Menschenrechte hatten. Aber das hat jetzt Piastri gemacht, wenn du dir jetzt mal so seine Siege ein bisschen anguckst, wo er überall gewonnen hat.
Ja, die Siege brauchst du, wenn du Weltmeister werden willst.
Ja, mal, das ist richtig, das ist richtig. Egal wo.
Musst du überall gewinnen. So, wir haben schon über viele Formel-1-Piloten, über viele Red Bull-Piloten geredet. Lass uns über einen reden, der am Anfang der Saison im Red Bull saß, jetzt nicht mehr. Liam Lawson, denn der hat auch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Und ich weiß nicht, gegen wen das Überholmanöver war mehr, aber es war quasi auf der Start-Ziel-Geraden, ist Lawson an einem anderen Fahrer vorbeigegangen mit DRS und hat dann danach die Kurve nicht mehr so ganz bekommen, musste in Kurve 1 außenrum, ist einfach Track Limit, hat die Kurve einfach nicht bekommen, hat dafür 10 Sekunden Strafe bekommen, wegen gaining the track and leaving an advantage.
Gaining the track and leaving an advantage, na, das ist ja herrlich.
Leaving the track and gaining in advantage, meine Güte. So, er hat die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil erschaffen, so. Und da gibt es jetzt auch wieder zwei Lager. Es gibt die Leute, die sagen, ey, das hatte ja mit dem, er war schon vorbei, hatte mit dem Überholmanöver gar nichts mehr zu tun. Er ist mit DRS vorbei auf der Start-Ziel-Geraden. Das ist einfach eine normale Track-Limits-Überschreitung. Und andere wiederum, die sagen, die Kurve nach einem DRS-Überholmanöver, sag ich mal, gehört zum Überholmanöver dazu. Denn wenn du die Kurve danach mit dem DRS nicht bekommst, mit dem du vorbeigefahren bist, ist auch blöd. So, ich bin Lager. Ich weiß nicht, ob es die Strafe dafür Lawson hätte sein müssen. Gerade 10 Sekunden hätten auch, wenn du eine Strafe willst, maximal 5 sein können. Hätte auch gar keine sein müssen, weil, wie gesagt, er war schon an seinem Gegenfahrer vorbei, ist mit der S vorbeigefahren, hat dann die Kurve auch nicht krass, er hat die jetzt nicht krass geschnitten, er hat sie knapp nicht bekommen, die Kurve, Kurve 1, hat dann dafür 10 Sekunden bekommen. 10 Sekunden fand ich da schon sehr harsch.
Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe gerade gar keine gar keine Ahnung, welche Szene du meinst, oder ich habe auch wirklich nichts vor Augen vor mir. Deshalb, ich basierend auf dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich es jetzt so verstanden, dass Lawson irgendwen überholt hat auf der DRS-Geraden, genau, und dann in Turn 1 rein einfach die Kurve nicht bekommen hat.
Genau.
Das heißt, es gab keinen Kontakt oder kein
gar nichts.
Er war Strecke drängen oder so. Er ist einfach, er hat einfach die Kurve nicht richtig genommen.
Richtig, für einfach eine normale Track-Limits-Überschreitung.
Und dafür hat er 10 Sekunden bekommen.
Dafür hat er 10 Sekunden bekommen.
Das ist crazy. Also das ist verrückt. Also ich meine, okay, im allerschlimmsten Fall gibt dem Mann 5 Sekunden. Ich meine, wenn er wirklich einen krassen Vorteil dadurch bekommen hat, wo ich jetzt so, keine Ahnung, für 4, 5 Sekunden oder so rede, dann gibt ihm eine 5-Sekunden-Strafe, dann bügelt sich das wieder aus. Aber 10 Sekunden dafür, dass du die Kurve nicht kriegst. Ich bin ehrlich gerade ein bisschen perplex, ne? Also, das ist krass.
Manche sagen, ist okay, weil die Kurve danach gehört zum Überholmanöver. Du kannst nicht mit DRS überholen, wenn du danach eine Kurve mit DRS nicht bekommst. Andere sagen wieder, ja, er war ja
schon
vorbei.
War der Move wenigstens spät? Also,
es ging. Der war da schon ein bisschen vorbei. Also, die sind nicht zu zweit in die Kurve reingefahren.
Und dafür hat er 10 Sekunden bekommen. Ich glaube, ich muss mir nach der Folge das mal angucken, Alter. Ich kann mir das gerade echt nicht vorstellen, dass man dafür 10 Sekunden bekommt.
Ja, hat er aber. Naja, schade, lieben Lawson.
Das ist verrückt.
Ja, am Ende hat es bei Lawson für P12 gereicht.
Womit wäre es ohne die Strafe gewesen?
Es wäre 1 Sekunde hinter den Punkten gewesen. Es wäre P11 eine Sekunde hinter Hadjar.
Es wär aber ein geiles Ergebnis mal wieder gewesen für Lawson.
Das ist richtig, so steht jetzt P12 da. 3 Sekunden hinter Alonso auf P11 steht jetzt da.
Ach, dann war es wahrscheinlich gegen Alonso.
Nee, er hat den ja überholt. Kann sein, vielleicht gegen Behrmann, gegen Ocon. Ich weiß nicht, gegen wen es war.
Okay.
Naja, ich weiß nicht.
Ich schaue es mir nochmal an danach. Aber wie gesagt, sagt mir jetzt nichts. Aber ich bin da jetzt echt ein bisschen perplex, dass der Mann dafür 10 Sekunden bekommen hat. Krass.
Bin ich auch perplex, sage ich. Geht es mir wie dir. Wo ich auch perplex bin, ist dieser Saisonstart von Williams.
Der beste seit 2016.
Beste seit 2016, als man Williams noch zu Top-Teams zählen konnte, mehr oder weniger. Wo man um Podien mitgefahren ist, ohne Ende mit. In der Zeit mit Valtteri Bottas und Felipe Massa. Wow, was für eine Zeit. Ja, Williams, super Saisonstart. Wieder Double Points, oder was heißt wieder? Double Points hier in Jeddah. Carlos Sainz P8, Alex Albon P9. Haben sie auch clever gemacht. Sainz hat Albon immer wieder DRS gegeben, damit Albon sich ordentlich gegen Hadjar verteidigen konnte. Das heißt, man hat das Team-Game gespielt. Und das war sehr gut. Man hat ein gutes Auto, was gerade auf Highspeed-Strecken sehr gut funktionieren kann. Jeddah ist so eine Highspeed-Strecke. Einfach gutes Ergebnis, genialer Saisonstart. Ich freue mich, weil das Team unfassbar sympathisch ist, die Fahrer unfassbar sympathisch sind. Finde ich einfach schön, dass es bei Williams läuft.
Ja, und ich sehe hier gerade den nächsten Punkt, den du bei uns in Notion hier schon reingepackt hast, nämlich, dass die Williams-Entwicklungen für diese Saison anscheinend schon eingestellt worden sind und der Fokus wohl auf 2026 liegt.
Genau, man entwickelt für dieses Jahr schon gar nichts mehr. Man hat sich gesagt, ja, die Saison fahren wir so zu Ende, wie wir jetzt sind. Vielleicht kommen noch kleine Upgrades, das kann ja immer passieren. Aber der Fokus ist auf 26. Die Wind-Tunnel-Time, die man hat, benutzt man jetzt schon für das 26er-Auto. Also, man hat die Saison, obwohl die relativ gut angefangen hat, schon abgeschrieben, um einfach zu sagen, 26 neue Regeln, kompletter Shake-up von den Autos vielleicht. Wir konzentrieren uns voll darauf. Die Saison ist uns relativ egal. Gerade wenn wir sehen, wir haben jetzt ein Auto, was relativ okay ist, mit dem wir vielleicht bis zum Ende der Saison auch irgendwo im Mittelfeld sind, dann ist es das, was wir erreichen können. Zu den Top-Teams können wir eh nicht aufschließen in diesem Jahr. Was sollen wir noch groß rumentwickeln? Ist eine ordentliche Saison. Nächstes Jahr richtig angreifen. Und genau den Weg geht man bei Williams.
Finde ich richtig. Passt aber auch so zu dem Weg, den James Vowles so, als er zu Williams gekommen ist, so angekündigt hat. Die ersten Jahre muss man sich gedulden, hat er ja gesagt. Der Plan liegt lange auf den neuen Regulations, die dann 2026 kommen. Er hat ja auch gesagt, er wartet jetzt keine spontanen, krassen Verbesserungen, sondern gebt mir Zeit, ich werde die Zeit brauchen, gebt mir 4, 5 Jahre und dann bringen wir uns dahin, wo wir sein wollen. Und es passt ja dann auch dazu, wenn das jetzt so ist, dass sie die Entwicklungen wohl größtenteils eingestellt haben, dass man eben den Fokus auf 26 legt, dass man gleich wie Haas so ein bisschen damals in 21 so alles abschreibt für die Saison und dann so sagt, ey, wir machen jetzt den Fokus eben auf die neuen Racks. Natürlich super, dass sie dann jetzt schon so viele Punkte haben und das Auto natürlich dann auch scheinbar gut dasteht bis jetzt. Das heißt, man ist ja vielleicht auch noch für die nächste Hälfte der Saison ein bisschen ja, wettbewerbsfähig. Aber es ist schön. Ich bin ja ein großer Fan von James Wallace. Ich mag ihn ja sehr. Ich finde ja auch Sainz und Albon wirklich top. Du Albon ja sowieso sehr. Also daher, du, mich würde es freuen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Williams auf einmal Championship-Contender wäre in 26.
Wenn Albon WM gewinnt, dann wow, dann raste ich komplett aus. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, wenn in diesem Team jemand eine WM gewinnt, auch wenn aktuell wahrscheinlich Albon der Bessere ist, der in dem Auto wahrscheinlich besser klarkommt. Ich sag nicht overall der bessere Fahrer, aber der gerade in dem Auto besser klarkommt. Aber wenn Sainz nächstes Jahr dann noch da ist und sich ein Jahr ans Auto gewöhnt hat, dann glaube ich, wenn ein Fahrer Williams die WM gewinnen würde, gehen wir mal wirklich davon aus, Williams hat das beste Auto nächstes Jahr, einfach mal ein bisschen rumspinnen, dann wäre es eher Carlos Sainz als Alex Albon. Aber was ich für einen Albon-WM-Titel tun würde, wow.
Wow. Das sind, glaube ich, Dinge, ja, die disclosen wir jetzt hier vielleicht nicht im Podcast.
Nee, auf keinen Fall. Aber es wäre schon schön, wenn Albon wenigstens irgendwann mal um Sieger wieder fahren zu sehen. Das wäre einfach, es wäre einfach schön. Es würde mich einfach sehr freuen.
Ja, so, dann ziehe ich dich jetzt mal ein bisschen zurück in die Realität aus diesem Traumland. Denn wir kommen wieder zurück zum Fiebertraum eher, nämlich Red Bull Racing. Der Fiebertraum der letzten Jahre, würde ich mal sagen. Die haben nämlich Größeres geplant, und zwar für Imola. Da wollen sie endlich ein paar größere Upgrades bringen, die Verstappen dann hoffentlich wieder ein bisschen, oder Verstappen und Tsunoda, sorry, bei mir im Kopf ist immer noch so, dass nur Verstappen eigentlich in diesem Team wirklich relevant ist, dann wieder ein bisschen näher an die McLaren bringen sollen. Und damit Verstappen hier auch tatsächlich eine Chance hat, um diesen Titel zu kämpfen, indem er sich immer noch, das müssen wir einfach mal festhalten, viel zu gut hält für den Zustand von diesem Auto.
Das auf jeden Fall. Um das zeitlich mal einzuordnen, Imola ist das übernächste Rennen, sag ich mal. Das nächste Rennen ist in Miami am 4. Mai. Wird ein schönes 22-Uhr-Rennen. Was für eine Uhrzeit. Und danach sind wir in Imola am 18. Mai. Und da will man dann relativ große Upgrades bringen, um weiter auf McLaren aufzuschließen oder auf generell mal auf McLaren aufzuschließen. Bei Red Bull ist man generell zurzeit relativ optimistisch, was das alles angeht, dass man McLaren bekommen kann in diesem Jahr, dass McLaren knackbar ist in dieser Saison, dass man, wie gesagt, auf sie aufschließen kann. Denn nicht nur eigene Upgrades kommen, sondern es kommen ja auch noch weitere Beschränkungen seitens der FIA, was die verschiedenen Flexi-Wings angeht, und zwar besonders den Frontflügel. Diese werden ab Spanien kommen, das ist in 4 Rennen, das heißt Miami, Imola, Monaco und dann kommt Spanien am 1. Juni. Da wird es neue Flexi-Wing-Regelungen geben, besonders betreffend den Frontflügel. Und da sagt zumindest Christian Horner, ey, so wie wir das sehen, wird das besonders dem McLaren schaden und uns eher weniger. Und wenn man selbst große Upgrades bringt, von der FIA-Regeln kommen, die eher dem McLaren schaden als dem Red Bull, dann zeigt man sich da relativ optimistisch, dass man mit Verstappen wirklich auch dieses Jahr die WM, die Fahrer-WM gewinnen kann. Vor allem, weil man ja auch gesagt hat, man ist bereit, 26 hinten anzustellen. Man ist bereit, 26 ein bisschen zu opfern, um in diesem Jahr nochmal all out zu gehen, nochmal Max Verstappen den nächsten Titel zu gönnen. Und dafür ist man, wie gesagt, bereit, 26 hinten anzustellen, 26 ein bisschen zu opfern, damit man in diesem Jahr irgendwie noch McLaren bekommt, irgendwie competitive ist und Verstappen einfach noch einen Titel schenkt. Und das wäre ja auch gut, weil man mit diesem Titel und mit dieser Entwicklung auch weitere Argumente dafür hätte, Verstappen über 25 hinaus zu halten.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenspielchen, Perke. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vor in der Saison und jetzt sagen wir mal, wir sind jetzt so 2/3 durch. Ja, vielleicht 3/4. Gut, 3/4 ist vielleicht ein bisschen weit gedacht für das, was ich jetzt vorhabe, aber sagen wir mal, wir sind 2/3 durch die Saison. Das sind so gerade die Momente, wo dann Teams anfangen, Fahrer vielleicht zu priorisieren anhand der Wertung, auch wo sie in den Championships dann stehen. Jetzt sagen wir mal so, Oscar Piastri ist 35 Punkte vor Lando Norris als Erster immer noch und Verstappen mit Red Bull, die haben ein gutes Auto gemacht, die Flexi-Wing-Regeln haben McLaren hart getroffen. Und der Red Bull ist competitive, die sind auf einem Level mit McLaren. Und Verstappen ist der Einzige, der so richtig funktioniert. Tsunoda ist so ein halber Lawson/Paris und fährt so ein bisschen hinterweg. Das heißt, es ist so dieser 2-gegen-1-Kampf, den wir schon mehr oder weniger aus dem letzten Jahr zum Ende hin dann kannten. Würdest du bei McLaren als Teamchef jetzt sagen, Wir geben Lando Norris, der 35 Punkte hinterm WM-führenden Piastri ist, wir geben jetzt die Championship-Hopes für Norris komplett auf und fokussieren uns nur auf Oscar.
Wie weit ist denn Verstappen hinter Oscar Piastri in dem Szenario?
Keine Ahnung.
Ist er noch hinter Norris oder vor Norris?
15 hinter Oscar.
Ja, dann musst du, da tut es mir leid für Lando Norris, aber dann musst du sagen, also ich weiß nicht, ob Lando Norris da so am Ende mitspielen würde, wobei man ihm auch sagen wird, ey, guck mal, letztes Jahr hat Oscar dann am Ende alles für dich gegeben, jetzt gibst du alles für Oscar. Muss man eigentlich machen. In diesem Szenario musst du alles dafür tun, dass Oscar das Ding gewinnt, weil Norris zu dem Zeitpunkt, wenn Verstappen gleich schnelles Auto hat.
Und also 20 so ein Drittel der Saison haben wir noch vor uns ungefähr circa, ne?
Ja, aber wenn die Autos gleich schnell sind und Verstappen vor Norris ist, dann bekommt Norris Verstappen in keiner Welt nochmal. Weil Verstappen einfach der beste Fahrer der Formel 1 ist. So ist es ja einfach. Und in dem Fall, wenn Verstappen und Piastri im Folgeschluss auch ein gleich schnelles Auto haben, Piastri ist noch ungefähr 15 Punkte vorne. Man weiß aber, Verstappen ist dann doch der bessere Fahrer. Dann muss man alles dafür tun, dass Oscar Piastri das Ding gewinnt. Und dann muss
also würdest du auch Team Orders dann machen? Wenn Norris das Rennen anführt, würdest du Piastri durchwinken und Norris den zweiten Platz nur geben?
Ja, würde ich machen. Auf jeden Fall. Okay, würde ich machen, weil Max Verstappen ist eine viel zu große Gefahr. Würde da ein Leclerc fahren? Leclerc ist auch ein Above-Average-Fahrer, einer der besten der Formel 1. Aber würde ein Leclerc 15 Punkte hinter mir sein im gleichschnellen Auto, würde ich es nicht machen.
Okay, weil das wäre nämlich meine nächste Frage. Wo würdest du so die Grenze ziehen von Team Orders?
Verstappen ist die Grenze. Verstappen, Team Order, jeder andere, Fahrt. Weil mit jedem anderen Fahrer kann man irgendwie mithalten. Mit jedem anderen Fahrer im Grid können Piastri und Norris irgendwie mit der fahrerischen Qualität mithalten. Ich sehe keinen Fahrer, der deutlich besser ist als Piastri und Norris und wirklich deutlich besser, außer Max Verstappen. Max Verstappen ist der Einzige, Max Verstappen ist für jeden die größte Gefahr. Und bei Max Verstappen muss man die Grenze ziehen. Max Verstappen Team Order, jeder andere keine Team Order.
Okay. Würdest du auch ab einer bestimmten Punkteschwelle so die Grenze ziehen, wo du sagst, ey, das ist so eng oder das ist relativ eng, da brauche ich jetzt noch nicht einschreiten, auch wenn ein Verstappen in der Nähe ist?
Eine Punkteschwelle zwischen den McLaren-Teamkollegen.
Genau. Also sagen wir, Piastri führt und ab wie viel Punkten würdest du so sagen, dass du sagst, okay, Norris, wir haben dich zwar lieb, aber jetzt reicht's, wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir den Titel irgendwie nach Hause bringen und Piastri ist vorne, das heißt, er ist unsere Main Priority, sage ich jetzt mal. Das
ist eine gute Frage. In diesem Szenario ist dann auch ein Max Verstappen die größte Gefahr in einem gleichschnellen Auto?
Ja, können wir jetzt einfach mal annehmen, ja.
50.
Ab 50 Punkten würdest du sagen, dass Norris sich aufopfern
muss? Wenn ich damit rechne, dass Max Verstappen das gleichschnelle Auto bekommt, auf jeden Fall im Laufe der Saison noch, oder schon so langsam anfängt, ein gleichschnelles Auto zu haben, ab 50 Punkte, ja. Weil 50 Punkte wird ein Oscar Piastri auch nicht einfach auf den Lando Norris rausfahren. Aber wenn er es schafft, 50 Punkte rauszufahren, dann gib ihm Oscar.
Okay. Alright, gut. Bin mal gespannt, ja, ob wir in
das
solche
Ganze
Situationen
natürlich auch andersrum.
Dieses Jahr kommen.
Ja, das Ganze natürlich auch andersrum, wenn Oscar Piastri und Lando Norris getauscht sind, gilt genau das Gleiche. Das
ich
ist nicht so, weil ich Oscar Piastri oder irgendeinen mehr mag, genau das Gleiche gilt, wenn die Rollen getauscht werden.
Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder vorgestern war, aber was genau dazu gelesen, nämlich zum andersrum gedachten Szenario, dass irgendwie in den neuen Vertragskonditionen von Oscar Piastri drin steht, dass es faktisch keinen zweiten Fahrer gibt und dass auch irgendwie, ich muss das nochmal nachlesen nach der Folge, ich will jetzt hier auch kein Bullshit erzählen, aber dass irgendwie auch Oscar Piastri nicht an ewig viele Teamorders gebunden ist.
Na, ich sag mal so, wenn das so ist und man ihm per Vertrag keine vielen Teamorders geben kann, dann würde ich auch ganz ehrlich, Norris, dann fahr, wie du willst. Nö, wenn Oscar Piastri sich vertraglich zusichern lässt, dass er das nicht machen muss, dann muss ein Lando Norris das auch nicht.
Also, wie gesagt, das muss ich gleich nochmal nachlesen, aber da hatte ich gestern oder vorgestern, irgendwas dazu gelesen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr den genauen Wortlaut davon. Deshalb, das muss ich nochmal nachgucken. Aber irgendwas hatte ich gelesen gehabt.
Das wäre
so eine
typische Mark Webber-Klausel. Der hat's erlebt, der will nicht, dass sein Schützling das erlebt.
Ja, aber eigentlich ist es schlau, ne? Wenn man mal so aus Piastris Sicht drauf guckt.
Wenn
das
du das vertraglich festhalten lässt, ist das unfassbar schlau.
Das
wenn du sagst, maximal dreimal in der Saison lasse ich meinen Teamkollegen vorbei.
Weil dann kannst du einfach so sagen, yo, mach ich nicht. Und selbst wenn du noch 20 Punkte hinter deinem Mate im letzten Rennen bist, mach ich nicht. Ich will hier noch die ganzen Punkte, soweit es geht, mitnehmen.
Ja, das wär krass, wenn es so kommen würde.
Also
ja,
mal gucken, aber
dann
das lese ich nochmal nach. Ich
glaube, es auch keine Team-Orders befolgen, sage ich.
Ja, gut,
wenn aber. Wenn Oscar sich das vertraglich zusichern lässt, dann nö. Dann würde ich an Landos Stelle auch auf gar nichts noch einen Pfiff geben.
Mal gucken. Also das gucke ich gleich nochmal nach, weil das muss ich nochmal genau wissen, wie das genau geregelt war oder was da jetzt genau drin stand. Aber das wäre natürlich, also Hammer, wenn du das als Fahrer so reinschreibst. Ich stell mir mal vor, das hätte es bei Bottas und Hamilton gegeben, das wäre unfassbar gewesen. Da hätten wir gar
dafür war Bottas leider nicht gut genug.
Da hätten wir gar nicht diese legendäre Line bekommen, Valtteri, it's James.
Das ist richtig, aber dafür, der Abstand zwischen Bottas und Hamilton war dann doch schon ein bisschen größer als der zwischen Norris und Piastri jetzt.
Ja, das ist richtig. Da liegt eine kleine Welt, sage ich mal, dazwischen.
Eine kleine. Eine so, ganz lass kleine. Uns doch ein letztes Mal auf Max Verstappen kommen.
Ja, wir haben ja heute noch und nicht über Red Bull-Fahrer geredet. Also ist
nö,
ja,
quasi noch gar nicht.
Nee, und wir haben jetzt bloß 50 Andrew Minuten Benson ohne Red Bull verbracht.
Das geht nicht. Wir reden jede Folge über Red Bull, weil irgendwie dieses Team gibt uns immer was.
Es ist der Fiebertraum, Perke. Es ist der Fiebertraum. Red Bull ist der Wirt. Jede Folge fällt dieser Name mindestens 10-mal. Das ist unfassbar.
Auf jeden Fall. So, Andrew Benson von BBC UK hat nämlich eine Theorie geäußert oder eine Frage in den Raum gestellt oder was auch immer. Und zwar hat er gesagt, ey, wie sieht's denn aus, wenn Max Verstappen 2026 einfach eine Pause macht und dann 27 in die Formel 1 zurückkommt, denn seine Begründung war, wenn er vielleicht nach 25 wechseln würde zu 26 hin, dann wüsste er ja nicht, wie 26 mit den neuen Reglements das Team aussieht, wo er hinwechseln würde. Wenn er jetzt aber 26 eine Pause macht, dann kann er sich angucken, wie sieht's denn mit dem Team aus, welches Team ist denn gut, und das pickt er sich dann und geht dann 27 hin, weil ein Max Verstappen, auch wenn Max Verstappen ein Jahr raus war, Max Verstappen bekommt trotzdem noch einen Sitz, auch nach einem Jahr Pause. Ich glaube, da stimmen wir auch überein, selbst wenn ein Max Verstappen ein Jahr Pause macht, der bekommt irgendwo auf jeden Fall einen Sitz.
Ja, aber
so,
aber sorry.
Aber ich finde es auch vogelwild, aber es ist einfach mal eine Theorie, die ich gelesen habe, einfach in den Raum werfen wollte. Was ist denn, wenn Max Verstappen 26 ein Jahr Pause macht und 27 einfach ein Top-Team geht dann?
Also dieser Call könnte von, keine Ahnung, einem Praktikanten kommen, der noch nie was von der Formel 1 gehört hat oder so, aber das finde ich ja schon sehr verrückt. Also, weil warum in Gottes Namen sollte man die Formel 1 verlassen bei neuen Racks, wo du ja erstmal auch, da braucht jeder Fahrer, auch einen Verstappen, die Zeit, um überhaupt erstmal zu lernen, wie das Auto sich fährt, wie die ganzen Auslegungen neu alle sind, wie man sich anpassen muss und so. Das braucht ja Zeit. Das lernst du ja nicht auf einmal, nur weil du einmal reingesprungen bist und dann für 5 Tage bei den Testfahrten mal gefahren bist. Da lernst du das ja noch nicht voll. Also das wäre ja aus Verstappens Sicht mit die dümmste Entscheidung, die er treffen könnte.
Ja, über Verstappen höre ich zurzeit sowieso vogelwilde Calls immer wieder. Jetzt dieses 26 vielleicht Pause. Dann habe ich gesehen, Ralf Schumacher sagt, Alpine ist eine Option.
Also ja, das habe ich auch gesehen. Also, aber gut, Ralf Schumacher, bei allem Respekt, der Mann, der erinnert mich in manchen Situationen auch ein bisschen an Dr. Helmut Marko. Also die Aussagen, bei manchen Aussagen von Dr. Helmut Marko oder Ralf Schumacher, da finde ich ja den Begriff vogelwild schon teilweise vogelwild.
Aber ich finde es schön, der gibt uns immer was zu reden und zu diskutieren.
Ja,
er gibt uns immerhin immer
was. Also sorry, aber Perke, ja, aber wenn ich was zum Reden haben will, dann kann ich auch zum Kiosk gehen und mir eine Bildzeitung kaufen.
Klar, also Max Verstappen wird nicht zu Alpine gehen, 26. Ich glaube, das können wir bestätigen. Und ich glaube, damit haben wir alle großen Formel-1-Themen der letzten Woche abgehakt. Ich würde noch ganz kurz reinwerfen. Formel 2 war dieses Rennwochenende.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wäre jetzt nämlich meine Annotation gewesen, vielleicht die 1 noch in eine 2 zu ändern mit den Ergebnissen.
Selbstverständlich habe ich es doch hier. Ich habe es doch schon offen. Und zwar das Sprintrennen hat gewonnen Red Bull Junior Arvid Lindblad, von dem Dr. Helmut Marko sehr in den höchsten Tönen schwärmt.
Ja, und da haben wir wieder Red Bull.
Richtig, jetzt hat er sein erstes Sprintrennen gewonnen. Das ist ja auch seine erste Formel-2-Saison. Letztes Jahr noch Formel 3 gefahren. Jetzt direkt am dritten Rennwochenende ein Sprintrennen gewonnen. Auf P2 Marty, auf P3 dann der Ire. Übrigens voll cool. Irland ist schon wieder cool in Formel-1-Kosmos als Nation.
Das ist auch eine Sache, die werde ich nie verstehen, wie man Fahrer einfach nur anhand der Nationalitäten so feiern kann, weil es die Nationalitäten
Ich feiere dann jetzt nicht, aber ich feiere dann nicht auf einmal, aber ich sag in dem Formel-1-Kosmos, Irland ist eine coole Nation.
Ja, ich finde Irland auch cool, also besonders Dublin finde ich richtig geil, aber
Irland ist auch ein cooles Land.
Deine, auf Englisch würde man jetzt sagen, deine Obsession mit diesen Fahrern, auch so Barbados, Alter. Das ey, fand voll ich auch,
cool. Mann, ey, voll cool.
Was juckt denn Barbados, Alter?
Voll cool. Deswegen mal Albon auch Thailand, hä, hey, wie cool.
Warum nicht das Liam Lawson, ja. Neuseeland? Also, als ob das
ja, jetzt so ein Land wäre. Neuseeland gibt mir irgendwie nicht.
Ja, aber das ist doch von der Logik her, ist das doch genauso selten wie jetzt, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich weniger vorhanden als Irland.
Wahrscheinlich schon, aber es gibt mir nicht so viel. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist einfach Vibes, die es mir gibt. Oder hier Paraguay, was Dirksen angeht. Ah, mies cool. Mies cool. Naja, egal. Im Sprintrennen wurde Olli Goethe übrigens noch Elfter. Gehen wir weiter zum Feature Race. Das hat gewonnen Verschoor vor Crawford und Martins. Lindblad wurde Siebter, der Gewinner vom Sprintrennen. Und jetzt muss ich scrollen und finde Olli Goethe nicht. Naja, in den Top 20 war er nicht.
Okay. Ein Funfact möchte ich noch ganz kurz reinhauen, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist. In Bahrain war ja Formel 3. Und ich möchte nur mal ganz kurz zwischenwerfen, eine sehr freudige Nachricht mit der deutschen Brille. Aktuell Zweiter im Formel 3-Standing ist Tim Tramnitz mit 30
das
Punkten.
Das ist doch sehr schön.
P2 in der Formel 3-WM. Das ist doch mal eine richtig geile Sache. Sind zwar auch ordentlich paar Punkte dann auf den ersten, ganze 26 Punkte.
Die also kannst du ja schon, zufahren.
Das ist schon ordentlich, aber ich meine, wir haben ein Sprintrennen, wir haben ein Feature Race. Du kriegst noch 2 Punkte für die Pole. Also da ist noch genügend zu holen, sage ich mal.
So sieht's aus. Dann komme ich noch fix mit den Standings der Formel 2 ran, zumindest mit den Top 3. Auf P1 ist Verschoor, der das Feature Race dieses Wochenende gewonnen hat. Auf Platz 2 Pep Marti und auf 3 Fornaroli, der amtierende Formel 3-Champion. Das ist auch adaptiert, sagt man adaptiert? Ich glaube, adaptiert.
Ja, sehr ja, gut ist richtig.
In die Formel 2, Olli Goethe auf P13 mit 6 Punkten.
Ja, so, Perke, jetzt müssen wir aber noch eine Sache abhaken. Und zwar Kicktipp und F1 Fantasy. Das können wir recht fix machen. Ich fange mal an mit Kicktipp. Und zwar, das Wochenende gewonnen hat Future Champion auf 1, dann auf es sind 3 erste sogar. Future Champion, Marc und Flo jeweils mit 33 Punkten dieses Wochenende. Sehr stark. Und dann, wenn wir die Gesamtwertung angucken, da haben wir tatsächlich jemanden. Ich glaube, Marina 12 war noch nie in der Führung. Deshalb Theo das Biest jetzt nur noch auf 2 und Simon der Echte auf 3. Also ist ein bisschen Movement drin. Es ist auch echt knapp oben. Also da ist noch viel möglich. Wenn ihr also noch nicht mittippt bei Kicktipp, dann macht das gerne. Schaut einfach mal in den Shownotes. Da findet ihr einen Link. Da ist alles drin von Instagram, TikTok, Kicktipp, F1 Fantasy. Einfach raufklicken und dann könnt ihr euch anmelden und beim Tippspiel gerne noch mitmachen. Noch ist Zeit dafür. Wir sind noch nicht am Ende der Saison.
Jawohl. F1 Fantasy ist dieses Rennwochenende natürlich auch gewesen. Gewonnen in Jeddah hat Antonio vor Phil und Tom. Und insgesamt ist keine Bewegung vorne drin. Da muss ich jetzt keine große Spannung bringen. Auf 1 Antonio, auf 2 Bella, auf 3 Emma.
Gut, so sei es. Naja, Perke. Ich würde mal sagen, das war Jeddah. Schönes Wochenende, hat mir sehr gefallen. Gerne wieder. Ich muss ja sagen, ich weiß noch, wir waren am Anfang ein bisschen kritisch Saudi-Arabien gegenüber, als es in die Formel 1 gekommen ist als Strecke. Aber ich muss sagen, Jeddah ist für mich wirklich, wenn man es jetzt als Stadtkurs zählen möchte, was es ja eigentlich ist, auch wenn es eine fest installierte Strecke ist, für mich eines der besten Stadtrennen, die wir tatsächlich haben. Ich finde die Strecke einfach geil, es bockt, es ist immer zu sehen, es liefert eigentlich jedes Jahr Action. Also es ist eigentlich immer sehr angenehm.
Ja, ist okay, das Rennen. Also es gibt schon bessere Stadtkurse, es gibt aber auch schlechtere.
Das kann man auf jeden Fall. Also wenn ich dann mal Historia ausgeklammert, Monaco dagegen vergleiche, dann weiß ich, ich will auf jeden Fall Jeddah.
Oder Miami, dass ich jetzt auch einfach mal vom Layout-mäßig dazuzählen würde. Also,
ja, Miami, da gibt's schon
schlechtere.
Miami braucht man jetzt nicht unbedingt, da gebe ich dir recht.
Nee, das ist das nächste Rennen, das wir haben. Miami.
Ja, wir können auch gerne das Rennen rausnehmen und Hockenheimring wieder reinwerfen.
Ja, sofort.
Also wäre ich auch cool damit. Aber ich glaube, das wird eher nichts. Und ich glaube, wenn wir das jetzt versuchen, der F1 zu pitchen, ich glaube, da werden wir keine Antwort erhalten. Nur ja, so sei es.
Ich glaube auch.
Gut, also, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und wir freuen uns immer über euer Feedback, egal auf Spotify, Apple Podcasts oder von mir aus auch auf Insta. Immer her damit. Wir hören uns immer gerne, was ihr denkt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zur Pre-Weekend-Show dann für Miami. Ich weiß, es ist Miami, aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch trotzdem auf die Pre-Weekend-Show freuen. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.